Der Staat, der Krieg, die Steuer und das rechte Handeln. Eine Kontemplation von Horst Gunkel, niedergeschrieben 1999 während des Kosovo-Krieges. Zunächst ein Zitat einer mir bekannten Frau, die schreibt: Auch einem kriegstreibenden Staat Lohnsteuer zu bezahlen, ist eine Unachtsamkeit. Daher arbeite ich so wenig wie möglich formell, 5 bis 6 Monate im Jahr. Den Rest des Jahres ehrenamtlich und erhalte so meine Lohnsteuer zurückerstattet. Das ist eine Form der Verweigerung an diesem Dukkha ausübenden Staat. Eine zweite Form der Verweigerung: Einladung zum Dana mit Spendenquittung fürs Finanzamt. Soweit Inge. Mit diesen Sätzen greift Inge ein Thema auf, das alle Menschen angeht, die sich dem Krieg und der Kriegslogik verweigern möchten. Unsere Rolle als Steuerzahler. Auch ich habe mir über dieses Thema sehr häufig Gedanken gemacht. Habe versucht, mein Wollen, nie wieder Krieg, und mein Handeln als Steuerzahler in Einklang zu bringen. Aber Inges Schreiben hat mich erneut zum Nachdenken gebracht. Bei genauer Betrachtung habe ich noch eine ganze Reihe Aspekten entdeckt, die bisher meiner Achtsamkeit entgangen waren. Dabei habe ich an mindestens einer Stelle ganz konkret Kriegssteuerboykott geübt. Im Januar 1991 begann der erste Golfkrieg. Dieser forderte mehr als 1 Million Menschenleben. Und an dessen Folgen sterben noch heute jährlich Tausende von Menschen. Damals verlangten die USA auch einen deutschen Beitrag zum Krieg. Damals jedoch griff Deutschland noch nicht, wie jetzt im Kosovo, direkt in den Krieg ein, aber es versprach, sich an der Finanzierung des Krieges zu beteiligen. Bundeskanzler Kohl verkündete im Fernsehen, dass die Mineralölsteuer um 22 Pfennig erhöht werde, um den deutschen Beitrag zum Golfkrieg aufzubringen. Schon seit Jahren waren wir bewusst, dass Autofahren die Welt schädigt, dass es besser wäre, auf das eigene Fahrzeug zu verzichten. Aber aus Bequemlichkeit einerseits und aufgrund der Tatsache, dass ich meinen Urlaub schon seit 20 Jahren im Wohnmobil verbrachte, hatte ich mich bis dahin nicht überwinden können, meinen Lebenswandel diesbezüglich umzustellen. Die Tatsache jedoch, dass ich nunmehr Bomben auf die Kinder von Bagdad finanzieren sollte, gab mir den Rest. Noch selbigen Tages verfasste ich eine Verkaufsanzeige für mein Wohnmobil. Bislang nenne ich kein Motorfahrzeug mehr mein eigen. Doch Inge geht einen Schritt weiter. Sie fordert den Lohnsteuerboykott. Die Überlegung ist insofern richtig, dass auch die Lohn- und Einkommenssteuer, wie jede Steuer, nicht zweckgebunden ist. Daher muss davon ausgegangen werden, dass von jeder Mark für die Lohnsteuer ca. 20 Pfennig für Krieg und/oder Kriegsvorbereitung aufgewendet werden. Hier greift nur ein tatsächlicher Lohnsteuerboykott. Das lässt sich legal nur dann durchführen, wenn man entweder die erhaltene Lohnsumme oder andere Einkommensarten so weit senkt, dass der Jahressteuersatz null ist, oder durch steuerlich abzugsfähige Quittungen den Steuersatz auf null senkt. Inge empfiehlt hier, nur einen Teil des Jahres lohnsteuerpflichtig zu arbeiten, die übrige Zeit gemeinnützige Arbeit zu leisten. Auch hierfür habe ich mich in der Vergangenheit entschieden, so arbeite ich nur montags bis mittwochs gegen Entgelt, die übrige Zeit unentgeltlich für die Verbreitung des Dharma. Eine weitere Möglichkeit ist auch, einen Teil des Einkommens zu spenden. Will man hierdurch auch Steuern sparen, so braucht man steuerlich abzugsfähige Quittungen. Steuerlich abzugsfähig sind Spenden an vom Finanzamt anerkannte gemeinnützige und an mildtätige Vereine. Darüber hinaus Spenden bis 3.000 D-Mark im Jahr an politische Parteien oder Wählervereinigungen. Wir im Ökobüro Hanau haben eigens eine lokale Wählervereinigung gegründet, die politische Arbeit im Sinne des Dharma macht und an solche steuerlichen abzugsfähigen Spenden geleistet werden können. Aber das Schreiben von Inge veranlasste mich weiter nachzudenken, was bisher noch meinen Bemühungen, keine Kriegssteuern zu zahlen, entgangen waren. Die direkten Steuern, also zum Beispiel die Lohn- und Einkommenssteuer, macht inzwischen den kleineren Teil der Steuereinnahmen des Staates aus. Der größere Teil kommt aus indirekten Steuern, wie der Mineralölsteuer. Die Branntweinsteuer und die Tabaksteuer zu sparen, ist für praktizierende Buddhisten sowieso eine gute Übung. Den höchsten Anteil aller Steuern aber macht die Mehrwertsteuer aus, die allein der Endverbraucher trägt. Und da wird's für gutwillige Steuerverweigerer schwierig. Der radikalste Weg wäre der der radikalen Konsumverweigerung. Wer nicht konsumiert, zahlt keine Mehrwertsteuer, finanziert mithin nicht den Krieg. Dummerweise würde diese radikale Konsumverweigerung vermutlich nicht lange überleben. Ist die gleiche Überlegung, die auch der Buddha machte, als er über radikale Konsumverweigerung nachdachte. Eine der 40 vom Buddha Gautama empfohlenen Meditationsübungen ist die Kontemplation über die Abscheulichkeit, sich ernähren zu müssen. Sie kommt aus den gleichen Überlegungen. Auch Ernährung tötet. Sie tötet nicht nur Pflanzen, selbst für die Ernährung des Vegetariers muss das Feld gepflügt werden. Würmer und andere Kleinlebewesen werden dabei lebendigen Leibes geteilt, kommen aus der schützenden Erde heraus an die Oberfläche, wo die Vögel der Flugschar folgen, um die an die Oberfläche geworfenen Insekten und Weichtiere zu fressen. Unsere heutige Art der Ernährung ließe massenweise weitere Grausamkeiten hinzufügen. Von barbarischer Milchviehhaltung über Insektizideinsatz und dessen Folgen für den Nahrungskreislauf bis hin zur Banane, an deren chemische Behandlung in Mittelamerika Zehntausende von Menschen zu Invaliden wurden. Außerdem werden für den Bananentransport hierher per Schiff toxische Stoffe auf die Schiffsrümpfe aufgetragen, die die Meereslebewesen vergiften. Ganz zu schweigen von dem massenhaften Transport von Lebensmitteln mittels Flugzeugen und LKWs, die schwerste Schäden an der Ökosphäre anrichten und damit an uns und unsere Mitwesen. Der Buddha entwickelte daher die Lehre vom mittleren Weg zwischen radikaler Askese und Völlerei. Er wurde wegen dieser halbherzigen Haltung kritisiert. Zunächst von seinen Mitasketen, später von der konkurrierenden Glaubensrichtung der Jains, aber auch innerhalb der buddhistischen Sangha kam es zu Auseinandersetzungen über dieses Thema. Für die von Devadatta herbeigeführte Spaltung der buddhistischen Sangha war dies ein wichtiger Grund. Auch nach dem Tod Buddha Gautamas hielten die Diskussionen über dieses Thema an. Für uns Buddhisten ist es nun naheliegend, sich zu Buddhas mittlerem Weg zu bekennen. Konsumeinschränkungen ja, Konsumverweigerung nein. Auch ich entscheide mich so. Aber ich ertappe mich, wie ich geneigt bin, unter Berufung auf den mittleren Weg fast keine Änderungen meines Konsumverhaltens anzugehen. Nur allzu leicht wird das Verweisen auf den mittleren Weg zur billigen Ausrede, das Leben nicht wirklich umzustellen. Hier hilft der Gedanke an die Mehrwertsteuer und den Krieg. Ein Wareneinkauf von 100 Mark bedeutet 16 Mark Mehrwertsteuer. 20% davon für den Krieg sind 3,20 Mark. Vielleicht genau der Teil einer Granate, der einen Menschen tötet oder verletzt. Was wir nicht vergessen sollten, ist die Tatsache, worin denn der mittlere Weg des Buddha bestand. Er bestand nicht darin, sich die meisten Konsumgüter seiner Zeit in Maßen zu leisten. Er bestand vielmehr in einem radikalen Aussteigen aus den Konventionen der Mehrheitsgesellschaft. Er bestand daraus, in die Hauslosigkeit zu gehen. Er bestand daraus, kein Geld anzunehmen und sich keine Gedanken über die finanzielle oder soziale Absicherung über den Tag hinaus zu machen. Er bestand daraus, mit nichts als den Kleidern auf dem Leib, einer Bettelschale in der Hand und zwei oder drei weiteren Gegenständen sein restliches Leben zu fristen. Dies ist es, was der Buddha unter mittlerer Weg verstand. Das ganz Entscheidende aber hatte der Buddha erstens verstanden und zweitens praktiziert. Er hatte verstanden und praktiziert, dass es der Greifreflex ist, das Habenwollen, die Gier, die diesen ganzen Leidenskreislauf hervorruft. Nur durch die radikale Emanzipation von diesem Wurzelübel der Gier, durch die Emanzipation von Greifen nach Gütern, die wir nicht wirklich brauchen, von der Emanzipation vom Konsumismus in unseren eigenen Köpfen, werden wir das Leiden überwinden und damit vom Reich des Samsara ins Reich des Nirvana übergehen. Mir hat die Kontemplation über den Krieg, die Mehrwertsteuer, den Greifreflex und den Konsumismus zu einem Stück mehr Einsicht in Dukkha verholfen. Und vielleicht gelingt es mir, indem ich mir diese Überlegungen gegenwärtig halte, auch den Greifreflex selbst zu überwinden. Ich weiß, der Weg bis dahin ist weit und schwierig, aber er ist klar und er ist sichtbar.